Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Wieder einmal live aus Köln, diesmal von der Anuga. Und ich habe hier einen Gast.
Hi, Chris. Willkommen.
Ja, wer bist du denn? Wir haben kein Foto von dir.
Ich bin der Sus von Noobs. Überraschung.
Ja. Oder der Late Night Blog.
Der Late Night Blog, ne? Je nachdem, ne? Auf Twitter, @LateNightBlog. Auf Instagram, Sus von Noobs. Mein Blog, subsonoobs.com, dürft ihr auch besuchen. Dann seit einem halben Jahr den gleichen Blogartikel durchlesen, der auf meine anderen Projekte wieder verweist. Genau. Auf Küchenfunk zum Beispiel.
Genau, wir haben uns ganz spontan hier getroffen, weil du bist busy, ja. Ich bin busy, ich habe das Outing gemacht. Der Küchenjunge ist jetzt Küchenpapa, deswegen gab es jetzt ein paar Wochen ein bisschen aus dem Rhythmus, aber ja. Wir hoffen, wir fangen den Rhythmus jetzt wieder auf.
Ja, also schön flattern, ne, damit die Pampers bald angeschafft werden können, damit er nicht hier im Stoffwindeln immer waschen muss.
Es ist ja, habe ich jetzt gelernt, scheißegal, kostenmäßig, ob Stoffwindel oder normale Pampers, die Reinigungskosten für Stoffwindeln sind genauso, wie wenn du jedes Mal frische Windeln kaufen würdest.
Der Nachwuchs scheißt eh drauf.
Ja. Genau.
Immer flach und unlustig am Morgen.
Ja, wir sind jetzt hier gerade beim Stand von Otto Gourmet und machen ein kleines Frühstück, ein bisschen Champagner, ein bisschen Iberico.
Deswegen haben wir uns überhaupt hier getroffen, ne?
So genau. Wir haben uns nicht mal hier verabredet und trotzdem hat es uns hier zusammen hinverschlagen. Aber du bist hier ja in
beruflicher Mission.
Mission, genau. Neue Sachen für die fette Kuh am Suchen.
Ja, kleine Innovationen. Da muss man noch so ein bisschen Shake-Hands mit seinen aktuellen Partnern machen. Da gibt es ja auch zwei, drei, die hier sind. Oder mal gucken nach neuen Verpackungsarten oder vielleicht mal eine andere Käsesorte. Keine Ahnung. Aber ein bisschen durchprobiert. Man darf ja nicht auf der Stelle stehen bleiben.
So ist es. Ja, und ich bin einfach nur hier und lass uns ein bisschen treiben. Guck mir gleich noch ein bisschen Koch des Jahres an. Hatten Sie gerade, war der Koch, der vor 4 Jahren gewonnen hat auf der Bühne und hat eine Gewürzpaste aus Rinderfilet gemacht.
Der Wilms. Wer ist das, vor 2013 oder 2011?
Der erste Koch des Jahres. Okay. Vor 3-4 Jahren.
Ich wurde ja letzte Woche von Koch des Jahres 2013 gekocht. Ah. Das erzählen wir dann in einer anderen Folge ausführlich.
Üppig, genau.
Das war nämlich sehr schön.
Ja, die hatte jetzt irgendwie, weil er irgendwie sagt, er kocht recht wenig mit Fleisch, benutzt aber Fleisch viel zum Würzen und hat dann ein Rinderfilet genommen und ist ganz fein zu so einer Farce gehackt und dann mit, das war das Marillenkernöl und irgendeinem Beerensenf aus Berlin gemixt und hat das dann einfach so auf den Teller geschmiert. Und ich habe schon gedacht, so Rinderfilet in der Form, komme ich nicht drauf klar. Du?
Verrückt. Ich finde es verrückt, aber kannst du mir auch nicht vorstellen. Das muss man, glaube ich, selber probiert haben. Aber mit der Konsistenz hätte ich jetzt auch so erstmal meine Probleme. Aber ich meine, ich esse auch manchmal eine Stulle mit Teewurst.
Ja, das ist Konsistenz ist auch nicht die Frage. Aber ich finde, so ein teures Produkt wie ein Rinderfilet zu nehmen und sowas zu zerstören, weiß ich nicht.
Ja, wenn es nicht anders geht.
Vielleicht geht es auch mit einem anderen Stück Fleisch.
Aber das kannst du nicht so schmieren, oder? Aber okay, klar. Wenn du einen Thermomix, dann das kannst du alles schmieren wahrscheinlich.
Eben, wenn du das ein schönes...
Ja, ich sehe hier bei dem Koch des Jahres.
Ne? Da muss man nicht kleckern, sondern klotzen.
Da, wo die Rinderfilets auf den Bäumen wachsen.
Ne? So sieht's aus, ja.
Aber ich glaube, die Veranstaltung ist sehr schön gemacht. Ich habe Social Media mäßig auch viel gesehen schon.
Ja.
Ein wahnsinnig krasses Plating, das wird hier an den Tag gelegt. Also sehr interessant. Einfach auch sich mal die Teller anzugucken im Internet vielleicht.
Ja. Ne? Ich habe ein paar Fotos schon gemacht. Die haben jetzt, die kochen zwar gerade erst, aber die haben die Teller alle schon mal vorgekocht und dahingestellt. Kann man sich schon mal angucken, das ganze Menü.
Ja.
Ja.
Du guckst jetzt einfach nur und lässt dich ein bisschen verwöhnen, ja?
Genau, essen, trinken, Fotos. Sauber. Mal gucken, wo es mich hin verschlägt, weil du hast ja keine Zeit für mich, noch mehr mit mir aufzunehmen.
Du weißt ja, wie das mit den Kindern ist, die rauben eine Menge Zeit. 15 Uhr muss ich auch wieder Richtung Kindergeburtstag.
Wo kann man denn hier rauben?
Und dann vielleicht treffen wir uns ja gleich nochmal und dann vielleicht.
Ich habe gedacht, ich könnte jetzt schon mal in die fette Kuh mit dir gehen und dann würden wir den Burger der Woche für nächste Woche schon mal probieren.
Nee, das ist ja gerade erst bestellt. Morgen könntest du das quasi machen, wenn der Grill an wäre. Aber leider gar nicht.
Ja. Aber der letzte Woche war wirklich fett. Ich habe
heute ist ja noch letzte Woche.
Heute ist noch letzte Woche.
Bei uns endet die Woche immer montags und fängt mittwochs an.
Ja. War mit Kürbis-Ragout und Bratwurst drin.
Kürbis-Wurst-Ragout, also mit einer dicken Chrom-Bratwurst, frisch, Und das Geile ist halt, ein Butternut-Kürbis auch auf dem Grill schön geröstet, schön Röstaromen gegeben, ein bisschen Koriandersaat rein und dann aber den Bogen gespannt mit der Erdnuss-Thymian-Mayonnaise. Übrigens seine Idee hier nebenan, unser Zuschef.
Ah, hallo Zuschef.
Ne? Sehr geile Sache, das ist so ein bisschen so Saté-Style gewesen. Mega geil.
War wirklich geil.
Das Problem war, das war so geil, unsere Köche haben sich das reingezogen wie so ein Eintopf in Schalen und so. Und dann mussten wir das leider jetzt am Wochenende nochmal nachproduzieren.
Wie schade.
Ich hatte aber frei. Ich bin drumherum gekommen.
War auf jeden Fall eine sehr geile Idee, mal sowas drauf zu packen.
Das war
ein Appenzeller Käse war drauf.
Ne? Appenzeller, ja.
Appenzeller.
Der gute Appenzeller. So, genug Werbung für Appenzeller gemacht. Aber wir dachten, so ein Käse, der so ein bisschen so nochmal einen raushaut, ist ganz lecker. Und wir hatten eigentlich was ganz anderes mit Kürbis geplant, kommt in einem Monat. Da war eine Zutat sehr, sehr schwierig zu bekommen und das läuft jetzt aber.
Aha.
Ja. Vogelberg. Ja, und schauen wir mal.
Ja, ich war ja auf einem anderen Event in Köln, da habe ich das schon gegessen. Und wenn ich ja mal in Köln bin, ich bin ja jetzt nicht so oft, da bin ich extra noch bei euch vorbeigefahren, habe mir dieses Ding geholt und habe dann zu Hause zwei, dreimal reingebissen und habe den Rest zum Frühstück gegessen am nächsten Morgen.
Das ist ja strange.
Das war geil.
Hast du es nochmal warm gemacht oder wie?
Ja, einfach in die Mikrowelle geknallt. Das war einfach... Ging.
Ja.
Sehr lecker. Cool. Ja, okay, du bist jetzt schon wieder weiter.
Ja, ich will geh einmal auch kurz mal gucken und dann gehe ich weiter, weil...
Dann sag nochmal Tschüss und...
Ja, vielleicht hören wir uns gleich, aber ich glaube, wir sind heute ein bisschen busy, wir beide. Wir treffen uns vielleicht.
Bis später.
Aber bis später.
So, dann Marti, wir sind beide wieder zu Hause von der Anuga und haben gedacht, wir machen noch eine kleine Nachlese. Wir haben uns ja dann später getrennt und auf unterschiedlichen Wegen die Messe erkundet. Was war so dein Eindruck?
Ja, jetzt erstmal, ich wollte jetzt eigentlich den Leuten vermitteln, dass wir jetzt in Halle 10.2 in der Wellness-Oase liegen. Okay, aber wir sind zu Hause, verdammt.
Ja.
Naja, was war mein Eindruck? Also zum Fazit kommen wir gleich, aber man merkt halt immer wieder, dass es halt wirklich eher so die Fachbesuchermesse ist. Es gibt so kleine Bereiche, wo man mal geballt ein paar interessante Sachen findet, aber so im Allgemeinen so ist es schon für sagen wir mal, mich als Koch und Interessierten da sehr schwierig, irgendwas Interessantes zu finden.
Ja.
Naja.
Fand ich auch schwierig. Also es ist halt keine Genussmesse wie so Eat in Style oder sowas, wo du dann wo die auch schon irgendwo auf den Endverbraucher gehen. Das hier ist natürlich, ich meine, dafür ist er ja auch gemacht, Großindustrie und ich meine, ich weiß nicht, was da ein Stand kostet, aber ich denke mal schon, dass die da ordentlich Standgebühren bezahlen. Da müssen die doch ordentlich Umsatz machen. Das machen sie nun mal nicht mit Privatpublikum, ne?
Ja, ich denke auch einfach mal ganz viele, da waren ja auch viele aus Asien oder
ja.
Von anderen Kontinenten extra ein bisschen, die ihren Vertrieb hier in Europa suchen. Ne?
Ja.
Ne? Oder eben halt immer irgendwie überhaupt sich bemerkbar machen wollen. Und da sind ja auch viele so Einkäufe von Supermarktketten und etc., dass da irgendwo wirklich das nicht so, also du kannst ja nicht als Laden da sagen, ja, also wenn du ein geiles Bier gefunden hast, ja, wo kriegt man das denn? Das sind alles immer nur Läden meistens gewesen, die schon noch gar nicht in Deutschland verfügbar waren,
genau, und
die jemanden gesucht haben,
ja,
der die vertreibt. Ne?
Das hatte ich auch, ich bin an einen Stand gestolpert, die hatten irgendwie ein italienischer Schnaps mit Erdbeere, also so die Erdbeer-Limes-Variante, aber in einfach ein bisschen edler und schön. Da sind so kleine Erdbeerchen drin.
Okay.
So sehen ein bisschen aus wie Walderdbeeren. Und er war auch ein bisschen crazy. Der hat nur Italienisch gesprochen und das waren so sehr kleine Stände. Und daneben an vom Stand, ich weiß nicht, was der gemacht hat, Öle oder Oliven, der musste dann übersetzen auf Englisch, weil und der suchte halt für seinen Erdbeerschnaps halt auch irgendwo eine Vertriebsquelle in Deutschland. Ich habe ihn probiert, war lecker, aber ja, du hast halt keine Chance dran zu kommen, ne?
Genau, das ist das Problem gewesen in der ganzen Sache.
Ja.
Ne, wir haben auch aus Osteuropa richtig geile Biere getrunken. Die sind ja jetzt irgendwie auch so, einige Brauereien sind drauf aufgesprungen, jetzt so Craft-Bier zu machen.
Mhm.
Ne, und auch vom Design ganz interessant, weil die auch so ihre historischen Flaschen dafür einfach benutzen und so.
Ja.
Sah mega schön aus, aber ja, die haben halt noch keinen Fuß hier auf dem deutschen Markt. Mhm. Das ist ja auch deren, glaube ich, Hoffnung, weil ich glaube, so eine osteuropäische Brauerei hat schon eine andere Produktionskosten wie hier in Deutschland eine Brauerei, ne?
Klar, ja.
Das ist natürlich für die auch attraktiv, ja.
Und ich meine, die haben natürlich auch eine wahnsinnig alte Bierkultur, ne?
Genau.
Ja, ist schon spannend. Ich weiß ja gar nicht, ob die unbedingt Craft-Bier brauchen, weil ich finde, ich habe letztens, habe ich glaube ich geschrieben, Pilsener Urquell. Freunde von mir waren in Pilsen, ja, und haben eins von da unten mitgebracht und eins hier aus dem Supermarkt, haben wir nochmal quer verkostet und dann, wo die Unterschiede liegen. Also im Grunde das gleiche Bier, aber das, was hier rüberkommt, ist halt nochmal anders pasteurisiert.
Ja.
Und das schmeckt echt anders.
Also ja, ich habe mal so von einem Fassanstich was getrunken, mhm, das aus der Brauerei kam. Und das war auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer. Das war auch noch nicht mal filtriert gewesen, ne?
Ja.
Was es im Brauhaus gibt. Und das ist nochmal vom Aroma und so bringt das mehr mit.
Ja. Ja. Ich fand auch, die Schmelz hat irgendwie mehr Schmelz. Irgendwie war das war echt witzig. Das ist wirklich komplett die gleiche Flasche, nur ein bisschen eine andere Sprache draufgeschrieben und halt.
Ja, krass.
Pasteurisiert. Ja, krass.
Ja, aber wir haben trotzdem ein paar Sachen gefunden, die auch für die fette Kuh zum Beispiel ganz nützlich waren. Deswegen waren wir ja da.
Ja.
Das hat dann irgendwie für uns schon wieder diesen Eintritt dann relativiert. Ich weiß nicht, ob du eine Karte bekommen hast, aber wir haben ja alle 57 Euro an dem Abend, an dem Tag Eintritt gelassen. Ist natürlich auch eine Hausnummer.
Habt ihr nicht vorher gekauft? Ich glaube, das kostet auch sonst 37, wenn du die Karte vorher kaufst.
Also ich hab geguckt über mein Handy, was eine Karte kostet. Und da wurde dann einfach nur angezeigt, 32 Euro. Ne?
Aha.
Wenn du über den Rechner geguckt hast, ne, das war dann später so, da stand es halt zumindest danach hin, im Vorverkauf bis bla bla 32 Euro.
Ja.
Ne, und okay, dann ab Samstag,
okay,
50, ja. Wir haben auch uns einfach zu spät gekümmert. Wir haben so viele Händler, mit denen wir zusammenarbeiten, die wahrscheinlich uns hätten eine Karte besorgen können. Aber wenn du eine Woche vorher anfragst, halt alles zu spät.
Ja, klar. Ja. Ja, ich hatte eine Karte zum Glück bekommen, weil ich mir auch den Koch des Jahres angeguckt habe. Und ich hätte sonst echt überlegt, ob es sich für mich wirklich lohnt, weil wenn du nur ein bisschen rumtigerst und ein paar nette Sachen dir anguckst, dafür lohnt sich das einfach auch nicht. Ne? Also ich fand es ganz interessant, aber ich wüsste jetzt nicht, ob ich das jedes Jahr so bräuchte. Also
ja, zum Glück gibt's erstmal die Messe ja nur alle zwei Jahre. Ne?
Ah.
Ja.
Ah, okay, der Profi.
Und das wechselt sich ab mit der Anuga Tech. Ist sogar die Anuga Tech ist halt für uns, weil wir jetzt nicht so unbedingt auf der Suche nach Lieferanten sind, ne? Interessanter, ja, vielleicht mal ordentliche Werkzeuge zu finden noch, ne, mit denen man arbeiten kann und so irgendwie Sachen weiterverarbeiten kann. Ja. Und ich hab mir gesagt, zwei Jahren werden wir auch geschäftlich und komplett darauf verzichten, uns überhaupt mal eine Karte zu kaufen und uns diesen ganzen Stress anzutun da, weil das ist schon echt krass.
Ne? Ja, viel Lauferei.
Das Frühstück bei Otto Gourmet war natürlich ganz nett und auch dabei Koch des Jahres, dieses kleine Mittagessen.
Genau.
Kann man das Mittagessen nennen?
Ja, schon. Ich meine, ist für lau gewesen, ne?
Ja, okay, ja, es war für lau, dafür war es echt nett, aber es waren ja so Probierportionchen.
Ja, gut, ich meine, da das sind viele Leute durchgeschleift und ich meine, bis auf den Dessert fand ich es eigentlich ein bisschen unspannend, ne?
Ja, aber ganz ehrlich, guck mal, also das war ja ganz nett, dass es so auch für lau war, so als Einladung und so, ne? Aber das waren jetzt Portionen, die absolut nicht mal so Zwischensnack-Größe hatten, fand ich. Ne?
Ich habe das aber auch nicht als irgendwie, es ging nicht um satt machen, oder sondern einfach um Aromen und einfach mal schmecken. Und dafür fand ich es eigentlich okay.
Ja, okay, aber da war ja nur das Dessert, also für geeignet. Der Rest war ja auch nichts Neues oder Weltbewegendes. Da hätte man, also.
Ja gut, der Rest war lecker. Es gab zu Anfang Rote Beete, Aal und was war noch?
Das war so ein Apfelgelee, Birngelee.
Ja?
Da war so ein Gelee mit drinne.
Ich weiß es nicht mehr. Aber der Aal war halt, ich liebe Aal, war echt super gemacht, aber hat mich jetzt auch nicht.
Ja, der Aal war halt Aal, finde ich. Und die Rote Beete war auch nicht spannend. Das war Rote Beete.
Ja.
Und dann war da halt es war ein Apfelgelee drin.
Ja.
Und dann drei Blätter, irgendwie irgendein Mikro-Liebsalat, Kresse oder so.
Ein bisschen scharf, ja. Aber war, genau, wie du sagst.
Ja.
War gut, aber hat jetzt auch nicht
Ne? Und ich glaube, die Leute, die dort eingeladen werden, für die ist das jetzt auch keine Neuheit. Ne?
Ja.
Dann der Hauptgang war so ein Esslöffel Selleriepüree mit einem Würfel Ochsenbacke. Ochsenbacke, ne?
Ochse, Kalb, ein Bäckchen.
Ja, ein Bäckchen, ne?
Geschmort.
War lecker, ist aber auch nicht grandios. Ne? Aber ja, ne? Und dann als Dessert. Was war das? Gefrorene Weißschokolade? Also Weißschokolade war das der Name auch des Gerichts, ne?
Ja, sehr umfangreich beschrieben.
Ja.
Weil eigentlich war das, was die benannt haben, das unspektakulärste am ganzen Dessert, ne? Das war irgendwie ein Gurken-Gelee, eine Gurken-Mousse, was war denn das?
Ich glaube, es war auch eine weiße Mousse, oder?
Nee, ich meine, ja, genau, aber da war ja auch Gurke und Salat mit dran und Passionsfrucht Granité, ne?
Ja, genau.
Die drei Komponenten fand ich so lecker. Das war echt, wie das funktioniert hat, dass das als süß auch noch fungiert. Da war da noch ein weißes weißes Schokoladenmousse mit dabei. Und dann halt total überflüssig diese Schokolade noch in Stickstoff zu bröseln, gefroren.
Ja.
Und das hat überhaupt nichts mehr geschmeckt, ey. Das war einfach
nur. Das war nur ein Gag, irgendwie so ein Effekt, ne?
War nett im Mund, fand ich. Also diese Brösel und dieses Kalte, aber geschmacklich doof.
Und dann war da noch ein Keks irgendwie zerbröselt, ne? So eine Waffel, Eiswaffel war das, oder?
Genau,
sowas, ne?
Stimmt, das war ein Pulver von einer Eiswaffel. Es hat wirklich eins zu eins wie eine Eiswaffel geschmeckt, wie man sie im.
War es wahrscheinlich auch. Aber also das muss man schon sagen, es war halt ein extrem spannendes Texturenspiel.
Ja.
Geschmacklich waren auch Highlights in dem Dessert dabei, aber gerade die weiße Schokolade da eingefroren, da war einfach nichts mehr vom Geschmack.
Ja, ja,
aber
schade.
Mein Highlight war eigentlich das Blattsalat, was süß angemacht war.
Ja, das fand ich auch. War
so geil.
Ja, deswegen sage ich auch, gerade mit der diesem Gurken, Gazpacho, also Konsistenz her war, es war eine pürierte Gurke, aber auch süß. Das
kann Gelee sein, oder?
Ja, kann auch sein.
Gurkengelee.
Ja. Und dann halt dieses Passionsfrucht-Granité oder Passionsfrucht.
Ja.
Das war echt schön. Ja, und von da aus bin ich ja dann auch, da sind wir beide, glaube ich, losgetigert durch die Hallen. Und ich bin da mal zum Fleisch gelaufen, in die Fleischhalle. Aber, da hast du dann die Fleischproduzenten der Welt mit richtig fetten Fleischfatzen, die überall rumgehangen haben, einvakuumiert und überall Business. Aber
Da ging es nicht irgendwie ums Probieren, sondern wirklich nur ums Business machen. Ne?
Ja.
Wir sind auch nur in die Halle rein, um einem Bekannten mal eben Hallo zu sagen. Ne? Ja. Und das war's für uns. Und eigentlich, wir verarbeiten sehr, sehr, sehr viel Fleisch. Ne?
Klar.
War komplett uninteressant. Da gab es ja dann diese Hallen, wo das ländertypisch so aufgebaut war, wo man dann auch mal irgendwie eine Scheibe irgendwas Schinken oder so probieren konnte. Das war dann spannender.
Ja. Was ich halt krass fand, also was mir aufgefallen ist, hast du gesehen, wie viel Iberico-Beine überall rumgestanden haben? Ich fand, das war überall stand irgendwo ein Iberico-Schinkenbein roh eingespannt und wurde dann angeschnitten. Überall haben die, ich möchte nicht viel wissen, wie viel von diesen Beinen auf der Anuga über den Jordan gehen. Fand ich echt krass.
Ja, ist mir jetzt nicht gezielt aufgefallen. Das war...
Also gerade
war jetzt nicht so für uns, also vielleicht, wir sind, also man muss ja auch sagen, diese Messe ist einfach riesig, ne?
Ja.
Wirklich riesig. Und wir sind auch nicht alle Wege abgegangen und so, ne? Wir sind auch manchmal durch eine Halle nur durch, damit man eben halt die Station, die man sehen wollte, gesehen hat und dann ist man weiter, ja.
Ja, ja, ich habe dann, wie gesagt, nach dem Fleisch, da bin ich noch in die Bio-Halle gegangen. Fand ich auch ganz schwierig. Da waren dann auch viel China-Kram und sowas und finde ich immer wieder ein bisschen schwierig vom so. Welches Bio-Siegel, das ist ja eh immer groß diskutiert, wenn du ja gerade Bio in Deutschland ist ja schon mal schwierig und wenn du dann noch aus China oder anderen Ländern Bio hast.
Ja, dann, klar.
Das ist halt echt, naja,
ja, fand ich. Wo sollen die, aber das Problem ist ja irgendwie, wo sollen die Leute, also die Supermärkte noch ihr Bio besorgen, ne? Und da ist so eine Anuga natürlich für die,
ja, klar.
Das ist praktisch, ne? Oder wenn du mal als Produzent irgendwie nach Zutaten, auf der Suche nach Zutaten bist, ist das schon für die das Richtige, ne?
Ja, gut.
Ist natürlich schwierig, woher das Zeug kommt, ist nochmal eine andere Philosophiefrage, aber so viel Bio ist inzwischen schon aus China, ja.
Ja.
Ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema, glaube ich, ja.
Ja, gut. Ich meine, es gibt ja auch noch eine Biomesse irgendwie in Stuttgart, einmal im Jahr, die ja ziemlich etabliert ist, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, Biofach.
Ja, es gibt da, ich glaube, die heißt sogar Biofach und dann gibt es noch eine andere Biomesse, die ist Einmal, also es gibt dies viermal im Jahr und dann gibt es die halt als Nord, Ost, West und Süd, okay, wo das dann halt ein bisschen regionaler gestrickt ist. Ja. Ist ja noch nicht ganz so teuer. Boah, ich glaube, Messestand für ein ganzes Wochenende hätte uns damals 1200 Euro oder so gekostet. Mhm. Das ist ja alles noch realisierbar. Im Gegensatz, also Anuga, du zahlst bestimmt das Zehnfache für so deine vier Quadratmeter.
Ja. Ja, ja, ich bin die Stände, die mir dann noch, wo ich ganz glücklich war eigentlich. Ich bin bei dem Balsamico-Hersteller, ich glaube Würzberg oder was, vorbei gelaufen. Das war der hatte vor 3-4 Wochen im Marieneck so einen Balsamico-Abend. Habe ich auch nur auf Instagram, ich glaube bei der Maya gesehen. Da hat er, also das fand ich mal ganz spannend. Der hatte da, glaube ich, über 100 Jahre Balsamico stehen. Leider nicht zum Probieren.
Das ist ja klar.
Ja. Hat aber sonst auch ganz witzige Essigideen gehabt. Ja, und halt, also Balsamico, ich stehe total auf Essig und Säure, ne? Also ich kann das Zeug echt trinken. So, gerade wenn du Tomate Mozzarella gemacht hast, woher, ist ja die große Frage, ob man da wirklich Balsamico drauf tut, aber ich mache ihn alleine schon nur drauf, um danach halt diese Öl-Essig-Mischung zu löffeln. Ich mag dieses saure Erlebnis total gerne.
Ja, ein guter Balsamico ist auch ein echtes schönes Erlebnis. Ja. In 2 Wochen hab ich eine Einladung, da werde ich, wie heißt Balsoja probieren?
Aha.
Ein Wortspiel aus Balsamico und Sojasoße.
Aha.
Und da irgendwie hat eine Firma das ideale Mischverhältnis zwischen Balsamico und Sojasoße entdeckt. Okay. Und soll das perfekte Würzmittel sein. Ja.
Spannend.
Ich werde euch davon berichten.
Ja. Dann war ich bei Jordan Olivenöl.
Das ist
eigentlich ein ganz nettes Projekt, weil der Jordan Olivenöl gemacht hat, das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile der Jüngste dran, der Opa von dem, vom Geschäftsführer jetzt, der hat das mal früher angefangen, der war mit meinem Vater zusammen in der Schule.
Ah, oh, wie witzig.
Den habe ich irgendwann mal hier, hat er meinen Vater besucht, ich war auch zufällig da, hat einfach ein bisschen was über das Projekt gesprochen. Die machen ist das Lesbos oder daneben die Insel, produzieren die halt sehr, sehr hochwertiges Olivenöl und ein echt schönes Konzept. Und die waren alle nicht am Stand, aber ich habe mich einfach mal über die Produkte informiert. Die haben einen Likör auch vermarktet. Der ist aus der Rinde, aus dem Harz des Pistazienbaums.
Okay.
Und ich kenne den Namen, habe ich leider jetzt nicht mehr parat, müsste ich raussuchen. Und dieser Harz wird dann irgendwie mit, ich weiß nicht, da Schnaps dran kommt oder ob das vergoren wird. Hat so ein bisschen was Uso-mäßiges, aber nicht so aggressiv, weil der liegt ungefähr bei 20%, 22%. Echt ein schöner Drink, mal so zum griechischen Abend, wenn man jetzt nicht auf Uso steht.
Ja, vor allen Dingen mal eine ganz neue Erfahrung auch wieder, ne?
Ja, aber apropos ganz neue Erfahrung, direkt um die Ecke, da wo Koch des Jahres war, da war eine holländische Firma, ein holländischer Weinproduzent, ein Weingut,
okay,
die haben Weine aus Tomate und Paprika gemacht. Also nicht irgendwie das in Wein geschmissen, sondern die haben einen Wein vergoren aus,
ach du Scheiße,
Tomate und Paprika.
Und? Wie war's?
Hammer. Also ich habe echt gedacht, das ist krass. Es ist sieht aus wie ein Weißwein, hat so einen leichten Grünstich drin. Und die haben echt ein witziges Konzept. Und zwar, wir haben die sonst halt Weißwein produziert. Das andere ist ja in Holland auch aufgrund der Temperaturen nicht möglich. Ja. Und die haben ja auch sehr viele Gemüsebauern da. Und einer, der Tomaten herstellte, kam irgendwann zu denen und hat gefragt, ob sie nicht mal versuchen wollten. Der hat halt viele Tomaten übrig gehabt dann am Ende des Jahres, ob sie nicht mal aus Tomaten einen Wein probieren wollten. Haben sie gemacht, war ganz gut. Und ein paar Wochen später kam der Paprikabauer um die Ecke und hat auch gefragt, ob er es nicht mal versuchen möchte. Und also es ist das Aroma muss ich also echt nicht verstecken und es ist echt, also ich finde mal eine echt witzige Idee, gerade so als Food Pairing mal vielleicht zu, weiß ich nicht, einer Gazpacho oder wo halt Tomate, Paprika irgendwo eine sehr große Rolle spielt, glaube ich, eine nette Geschichte, die man dazu mal erzählen kann.
Ja, ist vor allen Dingen schön, also echt mal eine Überraschung, die du bringen kannst im Menü.
Also Tomate war okay, hatte halt schon so diese grünen Gemüsenoten irgendwo drin gehabt, aber die Paprika fand ich umwerfend, weil die hat geschmeckt wie Sauvignon Blanc, also so Neuseeland, also diese ganzen, die gibt's ja sehr fruchtig, aber die gibt's auch okay. schon mal so ein bisschen grüne Paprika. Wenn du trinkst, okay. dann denkst du so, ah, grüne Paprika. Und der schmeckt halt so genau wie ein, wie diese Richtung Wein. Und das war echt eine schöne Nummer. Also, ich bin mal gespannt, wann der auf den Markt kommt und das mal ausprobieren kann. Also, ist natürlich die große Frage, ob man Wein aus sowas herstellen muss und wie man das jetzt sieht, aber ich fand's mal eine schöne Geschichte.
Ja, warum nicht? Guck mal, ich meine, klar, Wein hat eine mega lange Historie und ist das eine Riesenkultur, die darum entstanden ist, aber ey, warum nicht mal einfach so ein Produkt die Chance geben, ja. wenn es irgendwo zu passt und so? Why not?
Ja.
Ja. So, du warst ja auch vor allen Dingen wegen Koch des Jahres da, ne? Vor ja. Ort.
Genau.
Ich ja nicht. Aber da die Ecke war schon die spannendste eigentlich.
Ja, ne? Vor allen Dingen so, was die auf den Teller gebracht haben, war sehr nett. Ich glaube, wir hatten ein bisschen ja auch schon im Intro drüber gesprochen. Da ging es halt, die hatten auch Kochshows oder haben dann die alten Köche des Jahres, die vergangenen, haben dann ja auch hier und da mal was gekocht. Das ging dann ja zum Beispiel um das Rinderfilet, was ich jetzt ja. ein bisschen crazy fand. Aber ansonsten konntest du halt den Leuten überall über die Schulter gucken und wie die da ihre Menüs zusammen gebastelt haben. Ich glaube, wir saßen ja auch im Restaurant und haben unser Dreigang-Menüchen gegessen, wie dann die Juroren oben saßen. Ne? Haben,
genau.
Ja. Das waren ja auch bestimmt 12 Juroren?
10, 12 müssen es so ja. gewesen sein.
Ja.
Ne? Da war ja unter anderem auch der Christian Sturm Wilms dabei, den ich schon von den Lamm-Event kannte. Wer war noch dabei?
Gerhard Müller?
Ja, genau. Den man ja auch, das war das Witzigste, ne? Den erkennt man ja sofort.
Ja.
Ne? Weil man irgendwie das Gesicht von ihm ist so schon so einer der bekanntesten Sterneköche, so auch von der Präsenz her. Aber die haben dann nochmal neben ihm ein Foto von ihm gestellt, wo sein Name draufsteht.
Ja, warum nicht? Nee, ansonsten, ich habe, mit wem habe ich gesprochen? Irgendwie hat er so erzählt, die müssen dieses Menü, das ist ein Dreigang-Menü, kochen. Wareneinsatz 16 Euro pro Person. Und ich glaube, die mussten 8 oder 10 Teller machen für die Jury.
Tja, ja. kann man machen, kann man hinkriegen.
Ja.
Eigentlich so, dass vom Gemüse her, was sie benutzt haben und so, das Zeug kostet ja eigentlich nicht wirklich was. Mhm. Das muss ein Rinderfilet nehmen, weißt du das? Oder?
Nee, die haben, also ich glaube, was ich total spannend fand, habe ich später in der Siegerehrung, da haben die kurz die Köche auch noch was zu ihren Gängen gesagt.
Ja.
Dass gerade die Hauptgänge alle von der Fleischkomponente her eigen gewählt waren. Das heißt, okay. Taube, die Schweizer, ich glaube, die sind Zweiter geworden. Die haben dann von einem befreundeten Bauern, der hat eine spezielle Rinderzucht, also speziell Rind von dem genommen, hat dazu auch was erzählt. Also das war komplett breit gefächert. Es gab irgendwie Huhn, also den ich präferiert habe, der hatte auch irgendwie so ein rosa gebratenes Stück. Ich glaube, das war auch Rind. Und dann auch noch ein Herzragout an die Seite dazu zu dem Gericht gemacht. War ein echt nettes Konzept. Und da waren die halt alle total unterschiedlich. Echt cool gemacht.
Ich habe noch eigentlich was, das Einzige, was ich noch an Plating in Erinnerung habe, ist so dieser Flatschen, der da so auf dem Teller war, der so aussah wie ein Klecks, der über den Tellerrand
gesprungen ist. Ja, der Grüne.
Genau.
Das war ein Koch von Tim Raue, meine ich.
Genau, ja.
Der hat
genau.
dieses grüne Ding gemacht und ja, es war schon krass. Also, das ist ja, sieht man jetzt, finde ich, immer öfter, dieses aus Versehen auf den Teller gefallen. Ich weiß ja. nicht, was ich davon halten soll. Also irgendwie finde ich es cool, aber irgendwie.
Es muss dabei auch irgendwie witzig aussehen und nicht so, oh, jetzt ist da was runtergefallen. Das sieht jetzt aber scheiße aus. Das passt ja irgendwie, das ist so ein Farbklecks auf dem Teller,
ja.
der zu den anderen Sachen passt, ne?
Das war giftgrün, bissig,
genau.
das war, es hatte was, ne? Vor
ja.
allen Dingen, weil der Rest dann aufgeräumt war. Ich weiß halt nur nicht, ob das für so einen Wettbewerb so eine gute Anrichteweise ist. ich finde es, wenn das im Restaurant mal, da kannst du auch nicht jeden Teller so raushauen, aber wenn du dann in einem schönen Menü einen so einen Teller hast, der so völlig ausbricht, auch optisch, glaube ich, finde ich das gut. Ja, ich weiß nicht, ob das gerade in so einer Wettbewerbssituation wirklich so sinnvoll ist.
Ich fand, das brachte dem Ganzen so einen künstlerischen Aspekt noch da rein. Ja. Vor allem kannst du ja nicht jeden Gang so gleich schicken, ne? Das sieht ja dann jedes Mal anders aus.
Ja, ich habe gesehen, die hatten dann morgens um 10 Uhr ging es ja los. Da standen die ganzen Gerichte alle schon aufgebaut draußen. Das heißt, die haben die morgens, ich glaube ab 6 Uhr morgens, haben die angefangen, die Teller halt vorzubereiten. Und die werden dann mit Aspik bestrichen, damit die stehen bleiben.
Damit sie nicht anlaufen. Ja, oder, genau.
Man sieht das ein bisschen. Ich habe Fotos gemacht von den Tellern. Ich werde mal versuchen, das jetzt in der nächsten Woche noch in einen Blogbeitrag zu gießen, dass ihr euch mal angucken könnt, wie die Teller aussehen. War echt verrückt. Da war auch ein Kölner Koch, der beim Ferran Adria gekocht hat. Ein Spanier, der war auch Koch des Jahres. Irgendwie im Kölner Umland.
Okay.
Ich weiß nicht, ich muss nochmal nachgucken, wie der hieß. Der hatte dann auch Pulpo-Geschichten gemacht und auch so, da waren so wie so ein Torbogen, goldig. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Lebensmittel das gewesen ist, dass man das auch noch essen konnte. Sah echt verrückt aus. Also war überhaupt nicht meine Welt. Also ich habe echt gedacht so, boah, das sieht jetzt echt so crazy aus, dass möchte man nicht mehr essen. War aber echt ein Hammerhandwerk. Also generell, was die da für ein Hammerhandwerk rausgehauen haben, fand ich echt sehr, sehr beachtlich.
Ja, also das war schon höchstes Wettkampfniveau. Das muss man auch schon sagen, klar. Ich glaube, wenn du so einen Titel dann hast, ne, ist er auch, glaube ich, auch wertvoll für den Koch selbst, ne?
Ja.
Erstmal, du kommst überhaupt, du erscheinst so quasi aus der überhaupt erstmal in die Wahrnehmung. Es waren ja alles keine bekannten Köche, die da mit dabei sind. Und dann kommt halt sowas bei raus, dass du auch mal für sowas gebucht wirst, wie vor 2 Wochen den Lamm-Event, ne? Als Koch des Jahres, dass du irgendwie, ne, die Leute sich halt auch mit so Leuten schmücken wollen oder irgendwie du kriegst irgendeine Kooperation, irgendwelche Sponsoren und so oder ein anderes Hotel macht dir ein nettes Angebot, ne? Um dich mit dir zu schmücken. Also ich glaube, deswegen geben die auch richtig, richtig Vollgas.
Ja, ich habe dann leider abends, es ging dann, die Siegerehrung sollte um 5:30 irgendwann losgehen. Das war eigentlich auch ganz schön, dass die Köche dann nochmal, weil du wusstest vorher nicht, da standen nur Nummern an den Tellern, welcher Koch was gekocht hat. Dann haben die dann halt mal erzählt, wer was gemacht hat. Das war dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde oder was hat das gedauert? Das war echt sehr interessant. Und danach ging es dann halt los mit Sponsorenreden. Und dann hat halt jeder Sponsor noch einen speziellen Preis verliehen. Die haben dann zum Beispiel ein Gericht gekürt, was am besten zu, wie ist der Rum? Ron Zapper? Ron? Wie ist der Rum nochmal?
Das habe ich gar nicht geachtet.
Ich gucke mal gerade, es war Ron Zapapa. Keine Ahnung. Also irgend so ein Rum und wer am besten das Food Pairing dazu gemacht hat, hat einen Preis gekriegt. Und so ging das dann mit den 16 oder 12, 13 Sponsoren. Und das war halt dann echt lang. Und mein Zug fuhr und ich muss ja auch noch echt fast 1,5 Stunden mit dem Zug zurück. Und boah, das muss eine mega geile Party danach noch gewesen sein. Da war Otto Gourmet dabei, da hat ein Japaner Kobe Beef aufgeschnitten, 485 Grad hat Pizza gemacht. Es war mir echt zu spät. Ich habe leider dann die Party verpasst.
Tja.
Dann bin ich hungrig von der Anuga nach Hause gegangen. Das kannst du auch keinem erzählen.
Ja, das sind wir eigentlich auch relativ hungrig nach Hause gegangen. Aber ich muss ja eh dann kochen. Zu Hause dann hat das schon wieder gepasst.
Ja, okay. Ja. Du warst ja aber auch schneller zu Hause, ne?
Tja. So 12, 13 Minuten hat es gedauert. Also ich fahre eigentlich immer gerne mit dem Fahrrad zur Anuga, also zur Messe, an Köln-Messe an sich. Das sind so 20 Minuten. Mhm. Ne? Aber meistens fahre ich nur den halben Weg und dann über die Brücke fahre ich dann mit der Bahn. Das sind dann halt noch 3 Stationen und die kommt alle 5 Minuten. Dann ist man irgendwie eine Viertelstunde spätestens da. Mhm. Ja. Das ist natürlich schon auch so ein Vorteil, ne? Es gibt Leute, die aus ganz Deutschland wegen der Messe anreisen. Und dann fährt man eben da so einmal über die Brücke und ist da. Ist schon nett. Ja. Ja. Einer meiner Highlights war natürlich auch noch
so. Der Gastauftritt Nummer 1. Ja, dein Highlight?
Der Messestand von einem, ich weiß nicht, ob es Wodka- oder Likörhersteller ist, aber ich glaube, die haben alles gemacht. Versage.
Versage, ja.
Also es ist immer noch der Running Gag momentan bei uns.
Ja. Da war auch irgendwas, ich bin ja auch, das war auch Halle 10, da wo wir uns ja viel rumgetrieben haben. Da war irgendwie ein Cannabis-Energy-Drink. Und ey, also ich fand halt, da waren ja viele Menschen, die dann halt Business gemacht haben, aber da waren auch viele Menschen, die einfach nur abstauben wollten, ne?
Ja, aber ich habe Schlimmeres gehört, von Dienstag oder Mittwoch ist der letzte Tag. Mhm. Ne, und dann schmeißen die halt alles raus, die nehmen nichts mit. Und ein Bekannter hat mir gesagt, ja, meine Frau ist von der Messe nach Hause gekommen mit 30 Kilo Lebensmitteln.
Krass.
Ja, da es gibt Leute, die gezielt einfach am letzten Tag auf die Messe gehen, mit so einem Trolley oder so, und machen sich alles voll. Und deswegen darfst du auch nicht mehr wieder von der Messe gehen und wieder reingehen, ne? Weil die dann einfach die ganze Zeit nur am Rausschleppen sind, ne?
Finde ich so unangenehm. Ich fand das ja jetzt, genau. Ich meine, das war ja, ich weiß nicht, war es nur Fachpublikum an dem Tag, wo wir da waren?
Es gibt nur Fachpublikum.
Ah, okay.
Ich glaube, es gibt keinen Public-Tag.
Okay. Ah, okay.
Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich eigentlich schon.
Das fand ich aber wirklich so unangenehm. Die haben überall, wenn du irgendwo was zu essen bekommen hast, ich habe mich nirgendwo angestellt, um was zu essen.
Ja.
Weil das war mir viel zu assi. Da hatte ich echt keinen Bock drauf. Wenn mir hier und da mal was angeboten wurde, offensiv, dann habe ich das mal probiert, aber sobald da irgendwo Menschentrauben waren, bin ich einfach nur noch drumherum gegangen. Das war mir echt zu blöd.
Was wir gemacht haben, ist so mal irgendwo hingestellt und zu probieren, bei Sachen, die für uns halt relevant sind. Ne? Das finde ich auch vollkommen okay. Aber diese, ich nenne die immer gerne Beutelratten auf Messen, ist sowieso nochmal so ein eigenes Völkchen für sich.
Ja.
Ja. Da gibt's auch so, Senioren haben, glaube ich, auch manchmal so ein Hobby, ne? Ich meine, ey, wo ich Azubi war, Koch-Azubi, wir sind da auch nur in der Alkoholhalle den ganzen Tag gewesen, ne?
Wobei waren ich die sehr dreimal aktiv finde beim Ausschenken, ne?
Ja. Also,
das ist jetzt, die sind so freizügig mit ihren Getränken. Ich habe, glaube ich, einen Wodka probiert, oder sowas. Die haben echt, die hauen ja an Alkohol raus. Unglaublich.
Ich glaube, das ist denen auch egal, wie viel die da raushauen und die haben da ihre Margen, ne? Und so.
Ja,
und wir sind dann, glaube ich, froh, wenn die da ihr Getränk bekannter machen.
Ja.
Also wir haben ein paar Biere probiert, das war alles osteuropäische Sachen. Aber ich meine, Fritz Cola war ja auch da, ne? Also man konnte ja auch sowas da trinken. Also.
Mhm. Naja. Ja, also. Kann man mal machen, vielleicht in 2 Jahren nochmal gucken, was der Koch des Jahres macht oder so, aber
genau.
Ich habe mich da zum Glück echt nicht gestresst. Ich habe noch einen sehr schönen Stand gefunden mit Bacalhau, einem Stockfisch aus Portugal. Da gab es auch überhaupt nichts zu probieren. Die hatten da einfach nur einen schönen Stand, hatten Stockfisch aufgebaut und hat einfach mal ein bisschen was davon erzählt und wie die verschiedenen Cuts von den Viechern dann auch sind, was du damit alles machen kannst. Das fand ich auch sehr informativ. Da würde ich gerne mal was mitmachen mit Stockfisch.
Ja. Ich habe da auf jeden Fall schon was geplant. Erzähl ich dir gleich im Off.
Ja, das ist im Grunde ja, das ist ein Kabeljau, meine ich. Und der wird einfach der Bauch aufgeschnitten und dann komplett aufgeklappt und dann getrocknet und ultra fett gesalzen. Und wenn man den wieder wenn man den essen möchte, muss man den in warmes Wasser legen und wieder entsalzen. Dann kommt auch wieder Flüssigkeit in das Gewebe. Und dann kannst du damit verschiedene Sachen machen. Und also finde ich mega geniales Produkt. Hat mega Aroma. Echt eine schöne Geschichte.
Und ist eigentlich auch nur eine alte Haltbarmachungsart, ne?
Ja, genau.
Ja.
Und dann haben wir noch, ich war da kurz vor Ende, da hat der Haimu. Die kennst du ja auch, ne? Der hat ja mit der Annette.
Ja, boah, ich habe ihn voll vergessen. Der hatte ja auch eine Veranstaltung schon mal in der fetten Kuh gemacht und konnte an dem Tag nicht kommen.
Ah.
Ne? Und ich habe ihn auf der Messe voll vergessen. Wir waren ja auch so irgendwie dann irgendwie total gestresst, weil wir auch nur bis 15 Uhr Zeit hatten. Erzähl, was hat der Helmut gemacht?
Das war so eine innovative, ich weiß nicht, Germany, so ein bisschen neue Projekte, die sie da dann vorgestellt haben. Da waren so kleine Base, wo dann immer jemand anders stand. Und da war einer, der hatte vegane Mayonnaise gemacht. Ich stoße mich ja immer so ein bisschen mit so vegan und so Nummern. Wenn man da so, war überhaupt nicht aggressiv. Die haben halt einfach eine Methode gesucht, eine Mayonnaise ohne Ei zu machen. Die haben ständig gehört, das geht nicht, das ist unmöglich, das kann man nicht machen. Und damit haben sie dann halt experimentiert und haben es dann auch hinbekommen, eine Mayonnaise zu machen, in der kein Ei drin ist. Und da haben sie auf der Basis dann auch noch Salat, Dressings und sowas gemacht. Ja, war gut essbar. Es fehlt zwar so ein bisschen das Eige da drin, aber ist gut.
Ist echt. Ja, es gibt schon so einige Sachen. Du kannst ja auch einfach nur mit Milch, okay, dann wäre es auch nicht vegan, aber mit Milch eine Mayonnaise machen. Mhm. Im Endeffekt brauchst du nur diesen Stoff Lecithin, ne? Und ja, dann kannst du das ja.
Aber was auch dazu kam, es war ohne irgendwelche Stoffe gebastelt, die
okay, nur
die, also keine chemische Geschichte, keine Konservierungsstoffe und all sowas, sondern es war wirklich handwerklich aus normalen Produkten hergestellt. Das fand ich dann schon eigentlich ganz genial. Aber ich meine, du bezahlst dann, was haben die gesagt, für das Glas, das sind 200 Gramm, irgendwie 3,50, ist halt Special Interest, also wirst du im Biomarkt irgendwo vielleicht kriegen. Aber so what? Fand ich ganz okay. Und dann fand ich eine sehr witzige Nummer, gab es Spätzle. Hat die Maya auch ein Bild gepostet. Ich habe, glaube ich, noch keins gepostet. Werde ich mal verlinken. Die haben frischen Spätzleteig in der Verpackung so fertig gemacht. Da sind unten Löcher drin, dass du dir dann den frischen Teig durch diese Löcher in Nudelwasser drückst. Das heißt, du machst dir im Grunde frische Spätzle.
Ja, okay.
Das Coole ist, also ich finde halt, wenn du Spätzle irgendwo, frische Spätzle kaufst, die legst du ins Wasser, dann sind sie schon zu weit. Ist meine Erfahrung mit fertig gekauften Spätzle.
Ja, sowas gibt's ja eigentlich gar nicht, genau.
Ich glaube, von Rewe gibt es welche und die finde ich.
Nein, aber ich meine, sowas gibt's ja nicht, dass sie nicht zu weit sind.
Ja, es ist echt sehr schwierig. Und ich habe jetzt bei italienischen Nudeln ein paar Sachen gefunden, wo die echt, das sind frische Nudeln, aber die behalten echt noch Biss. Und das finde ich so wichtig, gerade bei Nudeln. Und bei der Geschichte ist halt schön, du machst deine Spätzle halt dann selber. Die Verpackung ist, die haben Verpackungsdesign halt ziemlich lange rumgetüftelt, eine eigene Maschine gebaut, mit der dann diese Verpackungen auch zusammengebastelt werden. Ist ein Tetrapack. Das heißt also auch relativ umweltfreundlich, finde ich. Und ja, du drückst dann diese Nudeln direkt ins kochende Wasser und hast dann innerhalb von 2 Minuten frische Nudeln. Ich meine, der Teig ist, glaube ich, auch nicht das Schwierige bei Spätzle, sondern die Sauerei, die du nachher mit dem Werkzeug in der Küche veranstaltest.
Ja, das stimmt. Das ist aber irgendwie auch so, das geht in Kategorie wie fertig, so Pizzateig zum Ausrollen, oder?
Ja, ja, klar. Es ist, aha, Martin, ist das bei dir?
Nee.
Okay, dann ist das bestimmt bei mir. Ja. Ja, also wie gesagt, ich finde, Spätzle ist super einfach selber zu machen. Ich habe so ein Knöpflebrett, wo du das in den Teig einfach durchschmierst. Wenn du da relativ sauber arbeitest, hast du auch gar nicht so viel Dreck gemacht. Es ist auch relativ schnell. Aber wenn du wirklich mal, ich meine, es hat ja nicht jeder Spaß dran, Nudelteig selber zu machen. Ist, glaube ich, eine schöne Alternative für jemanden, der gerne Spätzle isst. Gerade so der ganze schwäbische Raum und sowas, die stehen da schon sehr drauf auf so frische Nudeln. Nettes Produkt. Also das waren die 2 Sachen, die der Heimo mir da in der Ecke gezeigt hat. Da gab es noch irgendwas mit irgendwie Smoothies mit Ei und irgendwie.
Okay. Also ein Mayo ohne Ei, Smoothie mit Ei.
Genau. War ganz witzig. Okay. Aber ich glaube, das war so die Messe für mich.
Er hat mir versprochen, dass er mir ein paar Produkte mal zum Ausprobieren schickt, da ich ja nicht kommen konnte.
Ja.
Ich bin gespannt.
Ich habe auch das überhaupt, der hatte zu dieser Veranstaltung eingeladen, meine ich, auf Facebook. Oder
ja, genau.
Habe ich total übersehen. Habe ich erst jetzt im Nachhinein gesehen, dass er dazu eingeladen hat. Er hatte zum Glück auf Twitter geschrieben, dann nachmittags, wie ich da war, komm doch mal vorbei, Halle so und so. Ja, dann bin ich da halt da mal vorbeigeeiert.
Ja, sehr schön. Ja, er hat mich auch angeschrieben nachmittags, wo ich schon zu Hause war.
Ja. Ja.
Verdammt.
So geht das.
Ja, jetzt müssen wir mal langsam hier aufklären, was hier so im Hintergrund Geräusche macht.
Ja, meine Tochter. Was hast du? Meine Tochter macht Geräusche. Die ist gerade um meinen in einem Tragetuch um mich rumgebastelt und eigentlich ein stiller Zuhörer fast.
Ja, sie mag es, glaube ich, wenn wir aufnehmen.
Genau.
Und will dabei sein.
Und die schöne sonore Stimme. Und dann reden wir über Essen. Das kann doch nur schön sein.
Ich bin mal gespannt. Ich habe den Küchenjungen ja schon gratuliert, wie viele Leute das von euch tun werden.
In den Kommentaren gerne.
Ja.
Und wir hängen jetzt ans Ende noch zwei Mitschnitte von der Messe von Otto Gourmet. Die haben ja ein bisschen was zum Iberico-Schinken, zur Peking-Ente aus Irland und zum Wagyu aus Amerika erzählt. Ich hoffe, es ist hörbar mit den Messegeräuschen. Mal gucken, was Euphonic aus der ganzen Nummer gleich noch macht.
Sehr schön.
Gut.
Gut.
Dann schön, dass wir diese Woche nochmal eine Folge hingekriegt haben. So spontan.
Definitiv, ja, definitiv. Ne? Wir nähern uns auch immer näher der 100.
Genau, jetzt glaube ich 96 müsste diese Folge sein. Wir sind gespannt.
Genau. Gut, dann macht's lecker, ne? Wie immer. Und kommentieren, abonnieren.
Flattern.
Und bewerten auf iTunes ist auch gut.
Genau, freuen wir uns drüber. Ja, wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten zwei Wochen wieder die nächste liefern und ja.
Sehr schön.
Kocht euch was Schönes und bis demnächst.
Bis demnächst.
Und jetzt ab in die Kommentare von Otto Gummi. Macht's gut.
Gut. Erzähl mir mal was zum
Also du hast jetzt hier auf deinem Tellerchen ein Iberico-Schinken, das ist ganz wichtig. Die Genetik ist das Iberico-Schwein, ist vergleichbar mit einem Kobe aus Japan, allerdings im Schweinefleischbereich. Ursprünglich stammt das Tier vom Nilpferd ab, ist kein Quatsch. Also es sind ganz schmal gebaut, haben auch ein ganz kurzes Fell, sind grau. Ganz leichte Tiere eigentlich, relativ hochbeinig, dementsprechend diesen schönen Hinterschinken. Gefüttert werden diese Tiere nur mit Eicheln in der sogenannten Montanera-Phase. Dann fressen die ca. 7 Kilo Eicheln jeden Tag in den Monaten Oktober, November, Dezember bis hin in den März rein. Schlachtalter bei den Tieren sind 24 Monate. Also die dürfen wirklich zweimal Geburtstag feiern. Und danach wird pro Kilogramm von so einem Hinterbein oder Vorderbein kommt der Schinken einen Tag in das Salz rein. Und das ist das Einzige, was an das Produkt noch rankommt, außer das Fleisch. Und danach wird er gereift für zwischen 24 und 36 Monate und verliert dadurch unglaublich viel Gewicht, sehr viel Fleischsaft, der natürlich rausgeht, und Fett, was runtertropft. Reift bei ca. 12 Grad. Traditionelles Verfahren. Man sagt, das ist einer der besten Schinken der Welt. Also absolutes Top-Produkt.
Und die Keule hat die jetzt Ober- und Unterschale? Oder ist es so eine, weil das so schlank aussieht?
Hier ist alles dran. Die ist komplett so, wie sie gewachsen ist. Wird wirklich nur hier ist die Hüfte, sagen wir mal. Mhm. Hier ist der Schlossknochen. Und es ist eigentlich komplett intakt.
Okay.
Gibt es auch noch ausgelöst. Kann man auch geschnitten kaufen. Wird auch von Hand geschnitten in 80 Gramm Verpackungen. Aber das ist jetzt hier am Knochen wirklich ein ganzer Hinterschinken.
Okay, wo liegt der Preis nicht?
Ja, ich sag mal, man kann so sehen, ungefähr 200 Euro im Kilo. Also ist schon wirklich sehr exklusiv.
So sieht's aus. Und gibt es hier verschiedene Qualitätsstufen? Oder gibt es da noch wie?
Definitiv, wir haben keine unterschiedlichen Qualitätsstufen. Man muss sagen, der Spanier unterscheidet erstens in der Genetik. Ist es ein reinrassiger Iberico-Schinken? Ist es ein halb reinrassiger Iberico-Schinken? Oder ist überhaupt kein Iberico-Genetik drin? Und dann natürlich das Fütterungsprogramm, wo man sagen muss, höchste Qualität, die es gibt in Spanien, reinrassiges Iberico und diese Bellota, diese Eichelfütterung. Mehr geht nicht. Und so entsteht dann natürlich auch dieser Preis. Man kriegt vergleichbare Schinken für wesentlich weniger Geld, die aber natürlich kulinarisch in keinster Weise dem entgegenkommen. Die haben dann nicht diesen Schmelz, diese Cremigkeit und natürlich auch nicht diesen süßen Geschmack, den das Produkt hat.
Wunderbar. Dankeschön.
Gerne.
Ja.
Wer bist du?
Ich bin der Stefan, der Küchenchef von Otto Gourmet. Und wir haben heute für dich ein Frühstück gemacht.
Ja.
Mit deinen ganzen Freunden von verschiedensten Presseleuten, Foodblogger und so weiter. Genau. Der Nils hatte gerade was erzählt. Nils, auch Küchenchef bei Otto Gourmet, über den Schinken.
Genau.
Wir haben dir noch gemacht ein Wagyu-Tatar. Wagyu ist ein Sammelbegriff für japanische Rinderrassen. Die ursprüngliche Rasse ist das sogenannte Tajima-Rind. Mhm. Unser Züchter, der diese Rinder züchtet, ist Dan Morgan aus Nebraska, also in Amerika.
Schon mal gehört?
Ja, ist ein irrer Züchter, ist der erste Züchter von Otto Gourmet. Mhm. Hat eine Ranch, die ist fast so groß wie Sylt, also eine Riesenfläche.
Wow.
Und darauf hält er 4.500 Rinder. Und 3.000 Rinder davon sind diese Wagyu-Rinder. Also das Besondere bei diesen Tieren ist natürlich erstmal die Genetik, also die beste Genetik, die man im Fleischbereich haben kann, wo dann natürlich auch das japanische Wagyu bzw. auch Kobe Beef entsteht. Ja, dem Dan ist ganz wichtig, dass das Fleisch nach was schmeckt. Ja, und das ist die Ursprungsgenetik, das Wagyu. Darüber hinaus hat er ganz spezielle Fütterungsprogramme. Das heißt, ein herkömmliches Rind wird ja nicht allzu alt, das wissen wir ja alle. Und er füttert nochmal über 300 Tage sehr kohlenhydrat- und eiweißreiches Futter hinzu, damit das Fleisch Geschmack bekommt und vor allem auch diese Fettmarmorierung.
Okay, wie sieht das Futter denn aus? Ist das natürlich oder ist das über Gras? Oder?
Genau, also meistens ist es so in den ersten Lebensmonaten, das sind die bei ihm auf der Ranch, laufen durch die Gegend, die sind komplett freilebend, also Winter wie Sommer, egal ob minus 20 oder plus 40 Grad, die Tiere können das. Man denkt immer, oh, das ist so kalt, die können das aus natürlichen Gegebenheiten. Das Futter, die fressen das erstmal nur, das, was sie quasi vor der Schnauze haben, Gras, sehr viele Wildkräuter, was sehr, sehr prägend für den Eigengeschmack ist. Und dann so ab dem 12. Lebensmonat wird angefangen, da gezielt zuzufüttern. Okay. Und zwar mit viel Getreide, mit etwas Mais. Das braucht man einfach, um Fett aufzubauen. Mhm. Wenn du nur Gras fütterst, ist das immer ein bisschen schwierig. Okay. Man kennt das gerade von Hereford-Rindern aus Irland. Das sind Rinderrassen, die können etwas Fett aufbauen durch die reine Grasfütterung, aber du brauchst einfach das Eiweiß und die Kohlenhydrate, um Fett zu bilden. Okay. Darüber hinaus wird Maische gefüttert. Maische ist ein Abfallprodukt von der Alkoholgewinnung, was einen Restalkoholwert hat. Das ist erstmal gut für die Stimmung im Stall, ganz klar. aber auch, wenn man Alkohol trinkt, wir kennen das alle, dann steigt der Blutzuckerspiegel. Und solange der Blutzuckerspiegel ganz oben ist, ist alles in Ordnung. Wenn man dann aber nicht nachlegt, das heißt, wenn du kein zweites, drittes Bierchen trinkst, dann fällt dein Blutzuckerspiegel und dann bekommst du Hunger. Mhm. Und das ist eben wichtig, gerade auch in der Zucht, damit die Tiere eben gerade dieses Getreide fressen, was dann eben ausschlaggebend ist für diesen tollen Geschmack, für diese tolle Marmorierung. Und so entsteht bei Dan eben das Wagyu.
Ah, okay. Und wie hast du das Tatar gemacht? Du hast dann sehr raffinierte Beilagen gemacht.
Ja, also Tatar natürlich von uns immer handgeschnitten. Also diese Fleischwolf-Dreherei, kann man machen, wird halt kacke.
Ja. Ja,
also du hast viel mehr Spaß beim Essen, wenn du das Fleisch von Hand schneidest. Du hast ein bisschen Textur, du beißt ein bisschen auf dem Fleisch und du schmeckst, was du hast.
Ja.
Was wir immer machen, wir sind sehr puristisch, wir wollen den fleischeigenen Geschmack unterstützen. Das machen wir immer mit ein bisschen Salz, ganz wenig Zucker. Zucker ist geschmacksverstärkend. Mhm. Und wir würzen das dann nochmal mit ein bisschen Olivenöl. Also diese klassischen Beilagen wie Senf, Kapern, Cognac lassen wir alles weg. Weil das Tatar schmeckt dann lecker nach Senf, Kapern und Cognac oder keine Ahnung was noch. Ja. Ei macht man immer noch mit rein. Aber unser Fleisch schmeckt so gut, dass das Wagyu von Dan brauchst du nicht. Ja. Dazu gab es eine Sellerie-Remoulade. Da wird der Sellerie roh gewolft. Mhm. Und dann wird ganz normal die Mayo hergestellt, wo dann eben der Sellerie reinkommt. Man hat da schön diese nussigen Aromen vom Knollensellerie, was super zu dem Wagyu-Tatar passt. Und obendrauf kommt noch als Topping eine sogenannte Asche.
Die war der Hammer, echt.
Schön. Hat erdige Noten, die wird hergestellt aus Nüssen, aus Cornflakes, aus Knäckebrot, überwiegend auch noch aus Röstzwiebeln. Das alles wird gemixt mit ein bisschen Malto. Malto ist ein Zucker. Hält das dann so ein bisschen so streufähig. Und Asche ist schwarz, deswegen färben wir das nochmal mit Pflanzenasche, also in dem Fall mit Lauchasche ein, dass man nochmal so einen optischen Eyecatcher hat. Ne?
Sehr schön.
Genau.
Und danach gab es noch eine kleine Ente.
Eine kleine Ente, genau, das ist richtig. Also das ist die sogenannte Silver Hill Peking Ente. Das ist ein ganz neuer Züchter von uns, der kommt aus Irland. Mhm. Und die Peking Ente ist einmal eine Zubereitung, ist aber auch ein Name für eine Entenrasse. Die zeichnet sich dadurch aus, dass du diesen extrem hohen Fettaufbau hast. Mhm. Man kennt das auch immer von den Asialäden, ne, dass die richtig schön knusprig wird mit diesem hohen Fettaufbau. Und wir haben die dann sous vide vorgegart bei 55 Grad, dass die so eine Grundtemperatur hat. Davor haben wir die Haut eingeritzt, wie man das klassisch auch macht, und dann nur ganz langsam auf der Haut quasi kross gebraten, dass du diese krosse Entenhaut hast und dann dieses wirklich wunderschön rosa gebratene Fleisch. Wobei bei dieser Peking-Ente, das ist so ein spektakuläres Produkt, das kannst du wirklich extrem medium essen, kannst das aber auch ganz normal zubereiten wie so eine Ofenente.
Also ein bisschen zu weit.
Genau, du kannst das...
Wie es immer passiert.
Ja, aber
zu Hause.
dadurch, das ist halt immer so, wenn du Produkte hast, die eine sehr, sehr gute Qualität haben, die verzeihen dir auch Fehler.
Ja, okay.
Ne? Das heißt, wenn du beim Steakbraten eine gute Qualität hast, dann wenn du die 2-3 Grad weiter brätst, als du eigentlich willst, hast du immer noch enorm viel Spaß damit. Ja, okay. Vor allem der Genussfaktor ist da. Und die Ente ist halt extrem vielseitig. Wir haben die jetzt seit circa 2 bis 3 Wochen bei uns im Programm und sind da aber auch noch so ein bisschen in der Entwicklung quasi, wie wir das quasi so machen können, dass das jeder zu Hause schon zubereiten kann, mhm, und dass du da viel Spaß hast. Aber so herkömmlich gebraten, wie wir das gemacht haben, funktioniert super. Wenn man kein Sous-Vide zu Hause hat, kannst du das auch ganz normal. Am besten immer mit der eingeritzten Haut in die Pfanne legen, dann ganz langsam in die kalte Pfanne legen, langsam anbraten, dass das Fett rauskommt, dass sie schön knusprig wird und dann kurz in den Backofen und dann ist das ein super Produkt.
Auch sehr schön fand ich, dass du dann das Panko danach in die Pfanne gestreut.
Genau.
Und dann hat natürlich das ganze Entenfett ist dann schön in das Panko reingegangen, ne?
Genau, also wir sind ja grundsätzlich immer so der Verfechter, man nennt das heutzutage Nose to Tail, du musst alles verarbeiten. Ich meine, Filetrücken ist schön für uns, aber das Tier hat ein bisschen mehr und das muss natürlich verarbeitet werden. Und wir haben jetzt mittlerweile auch schon alle gelernt, Fett ist Geschmacksträger. Mhm. Und das ist bei der Ente natürlich auch so. Und dieses Fett, was beim Braten austritt, haben wir dann mit Panko, das ist ein grobes Paniermehl, haben wir das gebunden und dann quasi auch nochmal so zur Ente dazugegeben. Du hast dann nochmal ein bisschen den Crunch und natürlich diese volle Power-Entengeschmack.
Ja, Entenfett war super. Schönes Frühstück.
Ja.
Ich bedanke mich sehr. Dankeschön.
Gerne, gerne.